Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst von der Kirchgemeindeversammlung am 31. Mai 2026, Kirchgemeinde Löningen-Gumpmendingen. Es war auch der erste Teil von einer Predigtserie mit dem Titel «Wenn das Schicksal zuschlägt». Sie hören den Anfang von der Geschichte von Josef aus dem 1. Mosebuch, erzählt von der Maya Wertmüller, und dann die Predigt von Lukas Huber über 1. Mose Kapitel 39 bis 50.
Jakob, sein Sohn, war mittlerweile 17 Jahre alt. Seine Aufgabe war es, Schafe und Geissenherde zu hüten, zusammen mit seinen Brüdern. Der Josef war immer Jakob sein Lieblingssohn, weil er ihn noch in einem hohen Alter bekommen hat. Und darum hat er für ihn auch prächtiges Gewand anfertigen lassen. Natürlich haben seine Brüder gemerkt, dass der Josef von ihrem Vater bevorzugt wird. Das war der Grund, warum sie ihn gehasst haben und nicht mehr nett mit ihm geredet haben. Eines Nachts hatte Josef einen Traum gehabt. Als er den Traum ihnen erzählt hat, sind sie noch hässiger geworden. «Hört mal, was ich geträumt habe. Also, wir sind alle auf einem Feld und haben Getreide in Garben zusammengebunden. Dann hat sich meine Garbe plötzlich aufrecht angestellt und ist stehen geblieben. Und eure Garben haben sich in einem Kreis um meine herum aufgestellt und haben sich tief verbeugt. Da haben seine Brüder geschrauen: Willst du also König werden und dich als Herrscher über uns stellen? Jetzt haben sie ihn nur noch mehr gehasst, weil er so selbstherrlich von seinen Träumen erzählt hat. Eine Weile später hatte Josef nochmal einen Traum gehabt und hatte auch seinen Brüdern erzählt. «Hört mal zu! Ich habe gesehen, wie sich die Sonne, der Mond und 11 Sterne sich tief von mir verbeugt haben.» Damals hat er auch den Traum seinem Vater erzählt. Und der hat dann aber geschimpft: «Was soll das? Bildest du dir etwas ein, dass wir uns alle dir unterwerfen?» Josef, seine Brüder, sind eifersüchtig gewesen. Seinem Vater ist der Traum aber nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Eines Tages hat Jakob den Josef losgeschickt, um nach seinen Brüdern und nach den Geissenherden, wo sie gerade am Hüten waren, zu erkundigen. Und dann wieder zurückkommen und ihm Bericht erstatten. Also ist der Josef losgezogen. Seine Brüder haben ihn dann schon von Weitem erkannt. Und bevor er sie erreicht hat, haben sie schon beschlossen, ihn umzubringen. «Da kommt ja der Träumer», haben sie gespottet. «Los, wir erschlagen ihn und werfen ihn in einen tiefen Brunnen. Unserem Vater sagen wir dann, ein wildes Tier habe ihn gegessen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen tollen Träumen wird.» Ruben hat ihn aber nicht retten. Er hat auf die Brüder eingeredet, sie sollen kein Blut vergiessen, sondern ihn einfach lebendig in den Brunnen schmeissen. Der Ruben hat ihn später heimlich wieder rausholen. Also haben sie ihm das Gewand vom Leib gerissen und ihn lebendig in den Brunnen geworfen. Und haben dann dort gewartet und gegessen. Ausser der Ruben, der ist schon weitergegangen. Dann ist plötzlich eine Karawane mit Händlern gekommen. Und da haben seine Brüder eine Idee gehabt. Sie haben den Josef an die Händler verkauft. Und dann haben sie ihn nicht müssen töten. Und dazu haben sie noch etwas Geld bekommen. 20 Silberstück. Wo der Ruben dann zurückgekommen ist, um ihn zu retten, hat er nur noch Reste von seinen Kleidern gefunden. Und hat sein eigenes Gewand vor lauter Entsetzen zerrissen. Dann haben sie einen Geissenbock geschlachtet und Josef seine Kleider drin gewälzt. Und dann sind alle Brüder zum Vater gegangen und haben ihn gefragt, ob Josef seine Kleider da sägen, wo sie da gefunden haben. Und haben ihm dann gesagt, ein wildes Tier habe seinen Sohn gegessen. Der Josef sei tot. Der Jakob hat viele Tage um ihn geweint und all seine Söhne und Töchter haben ihn probiert zu trösten, doch niemals wirklich geschafft. Bis zu meinem Tod werde ich um ihn trauern.
Liebe Gemeinde, das ist also eine fürchterliche Geschichte. Was der Josef hier hat müssen erleben. Von den eigenen Brüdern in die Sklaverei verkauft werden. Also ich meine, kann es noch schlimmer werden? Ich meine, kann es noch gemeiner sein von den eigenen Brüdern? Zuerst haben sie ihn wollen töten, aber ich meine, in die Sklaverei verkauft werden. Ich weiss nicht genau, ob das besser ist. Und dann ist er dort, in dem Ägypten, und wird verkauft tatsächlich. Und kommt in ein Haus von einem Mann namens Potiphar. Aber wo sind jetzt die Träume? Also natürlich, es ist ein bisschen unreif, würde man heute sagen. Den Brüdern gehen seine Träume erzählen und dann noch dem Vater erzählen müssen. Würde ich jetzt meine Kinder auch nicht um... Gut, sie sind schon... Wie auch immer, sie wissen, was ich meine. Natürlich, das war unreif, aber Gott hat ihm die Träume doch gegeben und jetzt ist er ein Sklave. Ich meine, wenn Gott wirklich Gott ist, dann kann es ja noch besser werden, oder? Und tatsächlich, der Herr war mit Josef, sodass ihm alles gelang. Josef blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Der merkte, dass der Herr mit Josef war. Denn alles, was Josef tat, ließ der Herr ihm gelingen. So fand Josef Gnade bei Potiphar und er durfte ihm dienen. Potiphar setzte ihn zu seinem Hausverwalter ein. Alles, was ihm gehörte, gab er in Josefs Hand. Gott ist doch noch gerecht. Jetzt wird's besser. Es war am Anfang hart, oder? Das mit den Träumen irgendwie. Und dann plötzlich geht's da durchab. Er wird verkauft als Sklave, aber jetzt, Gott ist schließlich Gott. Jetzt kommt's gut. Gott sieht, was der Josef gelitten hat. Jetzt kommt der Aufstieg. Und jetzt könnte ich Amen sagen. Und sagen, so ist es. Wir müssen einfach dranbleiben, Gott wird es dann schon wenden. Zum Guten. Nur leider ist das noch nicht das Ende dieser Geschichte. Weil der junge, gute Mann, er war offenbar auch ein Hübscher, ihm stellt dann plötzlich eine Frau nach. Normalerweise kennen wir ja das von umgekehrt, oder? Dass Männer oder Frauen und so weiter. Bei ihm ist es gesehen, dass eine Frau ihm nachgestellt hat und sie ist nicht sehr subtil vorgegangen. Er hat genau gewusst, was sie will. Sie ist nicht sehr subtil gesehen. Und das Schlimmste daran war, es war seine Herrin, die Frau von Potiphar. Und wo sie wieder mal gekommen ist und gesagt hat, schlaf mit mir, heisst es, aber Josef weigerte sich und entgegnete ihr, nein, mein Herr muss sich um nichts mehr kümmern, seit ich hier bin. Er hat mir alles anvertraut und mich zu seiner rechten Hand gemacht. Er ist in diesem Haus nicht wichtiger als ich. Nichts hat er mir vorenthalten, nur dich, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen und mich gegen Gott stellen? Ein Mann mit Prinzipien. Und ich meine, wenn ja die Prinzipien von Gott kommen, dann muss es ja jetzt irgendwie dort rauskommen. Nein, leider nicht. Wo ihm seine Herrin dann einmal, wo sie ihrem Mann fort war, ihm so heftig nachgestellt, dass so, ich meine, man schlägt nicht einfach eine Frau. Auf jeden Fall ist er dann einfach davon gerannt und weil sie ihn nicht festheben wollte, hat er sein Obergewand bei ihr gelassen Und, wo dann, und sie macht eine riesige Szene und sagt, er hat mich vergewaltigen wollen, schaut mal, da ist sein Kleid. Und am nächsten Morgen wacht der Josef im Gefängnis auf. Ja, aber Gott, der Josef hat das Richtige gemacht. Jetzt ist er von seinen Brüdern verkauft worden und dann das. Und, ja, aber das geht doch nicht. Gott, wo bist du? Was ist mit deinen Träumen? Wir lesen weiter. Aber der Herr war mit Josef. Er verschaffte ihm das Wohlwollen und die Gunst des Gefängnisaufsehers. Der wiederum übertrug Josef die Aufsicht über sämtliche Gefangenen. Josef erledigte alles, was im Gefängnis zu tun war. Der Aufseher ließ Josef in allem freie Hand, weil der Herr mit ihm war. Was Josef auch tat, ließ der Herr ihm gelingen. Ist Ihnen aufgefallen, und ich tue schon ein bisschen immer wieder springen, aber ich lasse keine wichtigen Sachen aus. Ist Ihnen aufgefallen, was in dieser Geschichte nicht steht? Nämlich, wie sich der Josef gefühlt hat. Also ich kann Ihnen genau sagen, wie ich mich gefühlt hätte. Ich hätte glaubt. Und Gott? Kein Wort von dem. Das Einzige, was hier merkwürdigerweise steht, ist, dass der Josef einfach das weitergemacht hat, was er offensichtlich schon beim Potiphar gemacht hat. Er hat nämlich einfach seine Arbeit gemacht. Und Gott ließ der Herr ihm, was Josef auch tat, ließ der Herr ihm gelingen. So muss es doch sein, dass Gott unsere Arbeit gelingen lässt. So, jetzt wird's gut. Jetzt geht's aufwärts. Nur kann jetzt das ein Lebenskonzept sein, der Obergefangene zu sein? Kann jetzt das der Traum sein, den Gott ihm einmal gegeben hat? Irgendwie nicht, oder? Aber Hilfnot. Und zwar werden dann plötzlich zwei Chefbeamte ins Gefängnis geworfen. Der oberste Bäcker und der Mundschenk, also der, der für das ganze Getränke, Lieferservice oder was auch immer zuständig war. Die beiden werden aus irgendeinem Grund ins Gefängnis geworfen und beide haben einen Traum. Wir sind wieder beim Motiv vom Traum. Und sie wissen nicht, was der Traum bedeuten soll. Und der Josef sagt, ich kann euch die Träume schon deuten. Er macht einfach das, was er kann. Der Josef. Und seine Träume gehen in Erfüllung. Der Bäcker, der Oberste, wird nämlich hingerichtet. Und der Mundschenk wird wieder in sein Amt eingeführt, kann rausgehen und kann seine Arbeit weitermachen. Jetzt wird's gut. Zum Abschied sagt der Josef zu ihm, bitte denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Tu mir den Gefallen und erwähne mich beim Pharao. Hol mich bitte aus diesem Gefängnis heraus, denn ich bin aus dem Land der Hebräer nach Ägypten verschleppt worden. Auch hier habe ich nichts getan, wofür man mich in dieses Loch stecken darf. Jetzt kommt's gut. Ich meine, wenn man sich das vorstellt, oder? Er hat sich das nicht so vorgestellt, zugeben. Er hat gedacht, er bleibe irgendwie Hirt weiterhin in der Familie. Aber jetzt ist er halt dort irgendwie im Ausland und so im Gefängnis. Aber ein Chefbeamter, wo er einen Stein bei ihm im Brett hat, ja, da wird schon einen Platz für ihn finden in der Verwaltung. Jetzt hat der Josef ausgesagt. Super, super, es geht aufwärts. Ein paar Vers weiter. Aber der oberste Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, sondern vergaß ihn. Wie ungerecht kann denn Gott sein? Gott hat ihm am Anfang Träume gegeben. Jetzt hat er ihm die Fähigkeit gegeben, die Träume zu deuten. Jetzt hat er einem Chefbeamten können helfen. Aber er hockt jetzt immer noch im Gefängnis. Und im Gefängnis damals, glaubt er, die sind nicht so gesehen, dass man dann regelmässig zu essen gegeben hat und dass es angenehm war, wie das in heutigen Gefängnissen wegen Menschenrechten und so weiter ist. Man kann sich das, glaube ich, schon ziemlich, oder muss sich das ziemlich hart vorstellen. Der vergisst ihn einfach. Der Josef von Gott und der Menschheit vergessen. Geht jetzt so die Geschichte aus? Kann die Geschichte so ausgehen? Nein, sie geht weiter mit einem Traum. Mit einem weiteren Traum. Das Mal allerdings hat der Pharao selber einen Traum. Merken Sie, wie heimlich die Stegen raufgeht. Der Josef hockt im Gefängnis, fühlt sich von Gott und der Welt verlassen. Aber im Hintergrund ist offenbar Gott am Wirken. Weil der Pharao hat einen Traum und kann den Traum nicht deuten und er holt dann seine ganzen Traumdeuter und die können ihm den Traum auch nicht deuten. Und dann herrscht grosse Verwirrung. Und dann, da sagt ja der königliche Mundschenk zum Pharao, heute muss ich ein Versäumnis gestehen. Als der Pharao damals zornig auf seine Diener war, ließ er uns in Haft nehmen. Man brachte mich und den Hofbäcker in das Haus des Befehlhabers der Leibwache. Dort hatten wir beide eines Nachts einen Traum, der sich für uns als bedeutsam erweisen sollte. Da war auch ein junger Hebräer, ein Sklave des Befehlhabers der Leibwache. Wir erzählten ihm, was wir geträumt hatten, und er hat es uns richtig gedeutet. Es kam genau so, wie er es uns vorhergesagt hatte. Ich wurde wieder in mein früheres Amt eingesetzt und der Bäcker wurde aufgehängt. Und jetzt plötzlich findet sich der Josef wieder vor dem Pharao. Nicht wieder, sondern findet er sich vor dem Pharao. Es heisst übrigens, dass man ihm vorher noch Tor geschnitten hat. Auf jeden Fall ist er jetzt bei dem Pharao und der Pharao sagt, du Gefangene, was, erzähl. Und der Josef deutet ihm seinen Traum und sagt dann am Schluss, deshalb sollte der Pharao jetzt einen klugen und weisen Mann aussuchen, ihn soll er als seinen Stellvertreter über Ägypten einsetzen, außerdem soll er Verwalter für das Land ernennen, auch soll er in den 7 Jahren voll Überfluss in Ägypten, das ist ein Teil von dem Traum gewesen, eine Steuer von einem Fünftel erheben, in den guten Jahren, die kommen werden, sollen alle Ernteerträge gesammelt werden, im Auftrag des Pharao soll man in den Städten Speicher für das Getreide bauen, dann wird das Land genug zu essen haben, wenn die 7 Hungerjahre über Ägypten kommen. Der zweite Teil vom Traum. So wird das Land nicht vor Hunger zugrunde gehen. Also Moment, Lerasch. Der Josef war ein Hebräer. Dann ist er ins Land von seinen Finden verschleppt worden, von den Ägyptern. Jetzt steht er plötzlich vor dem Pharao, vor seinem Find. Er steht vor dem Obersten, vor dem, der für das Gefängniswesen zuständig ist, der ihn, dem Chef vom Mundschenk, der ihn vergessen hat. Und was macht der Josef? Seine Arbeit. Er kann Träume deuten. Er deutet Träume. Und tatsächlich, der Pharao sagt, hey, gute Idee, du sollst der sein, der nach mir kommt. Du sollst der zweitwichtigste Mann sein und du sollst uns durch die 14 Jahre von dem Traum, den ich hatte, du sollst uns durch die 14 Jahre durchführen, dass es uns gut geht und wir überleben. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Plötzlich vom grossen Reich der Ägypter der zweithöchste sein. Seine Träume sind in Erfüllung gegangen. Allerdings glaube ich, dass es falsch wäre, wenn man jetzt würde über die Geschichte einfach so denken, Gott ist gerecht und er lässt seine Träume in Erfüllung gehen und jetzt sage ich Amen. Ich glaube, in dieser Geschichte ist die Schlangenlinie hier zentral gewesen. Wenn der Josef nach seinen Träumen über seine Brüder und seine Eltern an den Hof vom Pharao gekommen wäre, ich bin nicht sicher, ob das gut rausgekommen wäre. Wenn er ohne die Erfahrung von Standhaftigkeit im Haus von Potiphar hat müssen das ganze Land durch 7 schwierige Jahre. Und zuerst hätte er müssen schauen, dass die Bauern alles, was sie nicht brauchen, weggeben, dass man sich in Schüren sammeln kann. Das haben die sicher auch nicht gern gemacht. Wenn er das ohne all seine Erfahrungen vom Untertouren müssen auch gemacht hätte, ich glaube, das hat nicht funktioniert. Liebe Gemeinde, Leute, die bedeutsame Sachen im Leben und bedeutsame Sachen für andere Menschen machen, das sind oft versehrte Menschen. Die Leute, die es ihnen einfach wie durch die Butter durchgeht. Und die, die ganz schnell ganz raufkommen. Da kommt oft nichts Gutes raus dabei. Die Leute, die etwas machen, auch für andere, die einen Sinn haben, die etwas bewirkt, sind oft Leute, die ein paar Mal unten durch haben müssen. Und vor allem, liebe Gemeinde, die offensichtlich haben müssen reifen. Und die Reife, die die Geschichte davon erzählt, die gewinnt man nicht aus Büchern, die gewinnt man nicht durch eine gute Ausbildung, die gewinnt man nur durch Leiden. Durch unten durchgehen. Und ich hoffe schwer, dass ich nie im Gefängnis wird landen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber Moment, Liras. Nicht alle politischen Führer sind wahnsinnig weise. Und sie müssen jetzt nicht alle reinschreien, die ihnen jetzt in den Sinn kommen. Und nicht alle Wirtschaftsführer, die wir aufzählen könnten, sind sehr weise Menschen. Stimmt denn das überhaupt vom Josef? Die Geschichte ist noch nicht fertig. Und ich will hier meine Deutung von dieser Josefsgeschichte ganz mit der Geschichte ganz am Schluss quasi beweisen, dass sie mir es dann nachher hoffentlich glauben. Weil etwas von dem, was sein Leben geprägt hat, ist noch offen. Seine Träume sind in Erfüllung gegangen, außer die mit den Brüdern und dem Vater und der Mutter. Da ist noch eine Rechnung offen. Mit den Brüdern. Und der Josef, ich kann jetzt die Geschichte nicht alles erklären, da steht über 4 Kapitel, 1. Mose, etwa ab 39 geht das los, lesen Sie mal in Ruhe daheim nach. Seine Brüder kommen dann, weil die Hungersnot bringt auch sie dazu, weil sie gehört haben, dass es in Ägypten Essen gibt. Und jetzt kann er sich rächen. Jetzt. Und er macht es nicht. Er macht es nicht. 4 Kapitel lang geht die Geschichte mit dem, dass seine Brüder kommen und am Schluss geht er sich zu erkennen und rettet die ganze Familie. Und die ganze Familie kommt mit seinem Vater nach Ägypten. Er rettet die ganze Sippe, geht in ein neues Land in Ägypten. Und dann stirbt der Vater. Und die Brüder haben Angst und sagen, oh, jetzt wird er sich vielleicht noch rächen. Wow! Und dann rief er sie zu sich. Und sie gehen eben an und werfen sich da vor ihm und sagen, wir sind deine Knechte. Weil sie Angst haben, jetzt würde er sie töten oder was auch immer. Aber Josef sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht. Bin ich etwa Gott? Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Er wollte tun, was heute Wirklichkeit wird, ein großes Volk am Leben erhalten. Deshalb fürchtet euch nicht, ich werde für euch und für eure Kinder sorgen. Und jetzt können wir langsam zum Amen kommen. Rifi bedeutet offensichtlich nicht nur, dass man seine Verantwortung übernimmt. Nicht nur, dass man irgendwie sich für andere Leute einsetzt. Rifi bedeutet, dass man sich bei Bedarf auch mit anderen Leuten versöhnt. Sich nicht rächt, sondern auch seinen Finden oder so etwas, gut sind Brüder, ihnen hilft. Liebe Gemeinde, das war die erste Predigt von einer Predigtserie, wie man damit umgehen kann, wie man das Leid deuten kann. Ich habe die Predigtserie angefangen, heute, weil ich gebeten worden bin, das für den Boxenstopp zu machen. Wir haben noch eine Kirchgemeindeversammlung. Und ich glaube, dass das, was wir hier machen, auch dem kann entsprechen. Es geht auch für uns als Kirchgemeinde nicht immer einfach nur auf. Es geht auch nicht nur ab. Es geht manchmal darauf, und manchmal fühlen sich Einzelne oder wir uns ungerecht behandelt oder was auch immer. Man kann übrigens als Pfarrer sich sehr schnell ungerecht behandelt fühlen, habe ich herausgefunden. Und mindestens ich will von dieser Geschichte von Josef lernen. Ich musste ein paar Sachen einstecken. Ich musste ein paar Mal unterdauern. Und ich wünsche und bete, dass das zu meiner persönlichen Riffung gedient hat. Und mir als Kirchgemeinde ist es gut, wenn wir daran glauben, dass Gott schon zum Ziel kommt, auch mit unserer Kirchgemeinde. Dass wir aufeinander hören und einander vergeben, wenn das nötig ist. Vielleicht ist es ja gar nicht nötig, vielleicht geht es ganz einfach durch, super grossartig. Es muss nicht so sein. Aber ich hoffe, auch wenn die Predigt nicht als Vorspann für die Kirchgemeindeversammlung geschrieben worden ist, dass sie uns hilft zum Verstehen. Gott ist auch bei uns als Kirchgemeinde. In allen auf und ab. Und er kommt mit uns ans Ziel. Amen.